Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zur Trommelwirbel 150. Folge Augstein und Blome. Wuhu!
Yeah!
Wow, so viel Begeisterung von euch.
Großartig. Deshalb, lieber Kollege Augstein, habe ich auch zur Feier des Tages einen Presslufthammer. Ein Presslufthammer in der unmittelbaren Nähe meines kleinen Refugiums hier bestellt, der uns jetzt den ganzen Podcast-Aufklärungsmorgen-Tag über begleiten wird mit einem Konzert.
Super, permanenter Trommelwirbel.
Permanenter Konzert, Trommelwirbel und Presslufthammer in D-Moll.
Okay, sehr genau. Augstein, was wolltest du sagen? Jetzt darfst
nein.
du.
Nein, ich wollte nicht sagen. Ich dachte nur, ist Blome nicht der König von Mallorca und kann dort den Einsatz von Presslufthammern verbieten?
Das wäre mal was.
Das ist mein Presslufthammer. Das ist mein Hammer. Das ist mein Presslufthammer und ich habe ihm gesagt, hämmer jetzt. Okay. So, hämmer zur Feier des Tages, wie du in deinem Leben noch nie gehämmert hast.
Lorraine, ich glaube, es ist der gute Moment, das Intro abzuspielen.
Wir spielen das Intro. Viel Spaß bei der 150. Folge.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zur 150. Folge unseres intergalaktischen Podcasts. Ich möchte beginnen mit dem Thema Teilzeit, ja. Also Sie sind ja ganz offensichtlich in Teilzeit, also in ganz kleinen Teilen in Teilzeit im Moment beim Arbeiten. Ich hingegen bin hier vollzeitmäßig beschäftigt. Riesendiskussion. Ganz Deutschland diskutiert darüber. Arbeiten die Deutschen zu wenig? Haben wir zu viel Teilzeit? Wie können wir den Chinesen und ich weiß nicht wem sonst noch so das Wasser reichen, wenn wir alle immer nur auf der faulen Haut liegen und die Work-Life-Balance versuchen zu finden, über die sich unser geliebter Bundeskanzler Friedrich Merz immer lustig macht. Und zu diesem Thema möchte ich einen Artikel aus dem Freitag vorlesen, der kleinen Wochenzeitung, mit der ich halbberuflich beschäftigt bin. Und in diesem Artikel heißt es, dass die Abschaffung der Teilzeit ein Teil der Faschisierung unserer Lebenswelt ist. Ja, und wer in Teilzeit geht, ist Faschisierung. Und wer in Teilzeit ist, ist im antifaschistischen Widerstand. Und es geht um die Poesie des Lebens. Und in diesem Artikel, den ich wirklich sehr schön finde, kommt der Satz vor: Eine halbe Stunde vor dem Ofen Kartoffeln anschauen, die auch ohne meine Augen knusprig geworden wären. So schön und so völlig nutzlos. Nimm das, Wirtschaftsunion. Wie finden Sie das als Plädoyer für die Teilzeit?
Augstein, das ist fast so schön wie knisterndem Candice zuzuschauen, wie er im Teeglas vergeht. Auch komplett nutzlos, außer dass der Tee hinterher süß ist. Aber das ist eine Poesie des Eskapismus. Das ist nicht Antifaschismus, das ist Eskapismus. Ich habe nichts gegen Leute, die Kartoffeln angucken, wenn sie wachsen oder derweil sie wachsen. Aber die sollten dann nicht behaupten, das wäre der bessere Teil des Lebens und wer arbeitet, sei irgendwie doof. Das finde ich nämlich, wenn man so will, eine Herablassung gegenüber all jenen Leuten, die arbeiten müssen, weil sie sonst kein Geld haben, um die Kartoffeln zu kaufen, denen sie beim Garwerden im Ofen zuschauen mögen. Und diese habituelle Herablassung, die haben wir jetzt in der Ampelzeit echt lang genug gehabt.
Naja, komm, bei diese Teilzeitdebatte ist doch mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man komplexe Debatten in der Öffentlichkeit möglichst nicht führen sollte. Denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe für Leute in Teilzeit zu gehen. Ich glaube, in den seltensten Fällen ist es, weil sie den Kartoffeln im Ofen beim Braunwerden zugucken wollen. Deshalb habe ich das hier auch vorgelesen, weil es sozusagen ein Extremfall ist, sozusagen quasi von Wirklichkeits- und vielleicht auch Arbeitsverweigerung. Wer weiß, who knows. Ich will der Kollegin da
ich
wirklich
möchte aber
nicht
einen
zu nahe
Punkt
treten,
machen.
Die ich sehr, sehr
schätze.
Ich
möchte einen Punkt machen. Ich kenne die Kollegin nicht und habe den Text auch nicht gelesen, aber ich will ihr gar nichts unterstellen. Und wenn sie sagt, ich gehe von 100% auf 80 oder 75 oder 50 runter und komme mit dem Geld, das ich dann verdiene, aus, ist das ja eine vollständige Wahlfreiheit. Das ist ja komplett okay. Finde ich zumindest. Und die Debatte, die Sie jetzt referiert haben, die geht ja genau an den Punkt, dass die Leute sagen, die das jetzt, die Einschränkung von Teilzeit fordern, sagen, nee, diese Wahlfreiheit soll es in der Form eigentlich nicht mehr geben. Warum? weil jemand, der von Vollzeit auf Teilzeit geht, weniger Sozialbeiträge zum Beispiel in die Krankenversicherung einzahlt, denn die sind ja an das Arbeitsentgelt gekoppelt, und trotzdem aber die vollen Leistungen aus dieser Krankenversicherung bekommen würde, wenn er krank wird.
Lieber Kollege Blome, da haben Sie doch jetzt gleich am Anfang des Gesprächs das stärkste Argument gebracht, denn das ist kaum auszuhebeln. Natürlich ist es so, dass jemand, der in Teilzeit arbeitet, weniger einzahlt in einen großen Topf, aus dem er sich dann aber nachher genauso bedienen kann wie die Leute, die dort Vollzeit einzahlen. Insofern hat Teilzeit etwas strukturell Unsoziales. Das ist richtig. Deshalb haben wir ja einen Sozialstaat, weil Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen die Hilfe der anderen in Anspruch nehmen können. Wenn Sie so wollen, ist Teilzeitarbeit die Inanspruchnahme der Hilfe der Vollzeitarbeit. Das stimmt. Deshalb bin ich ja auch der Meinung, Leute, die Kinder pflegen, also erziehen oder auch pflegen, who knows, ihre Eltern pflegen oder so, die sollen unbedingt doch ein Anrecht auf Teilzeit haben. Ich bin tatsächlich, das merken Sie vielleicht hier in dem Punkt schon, auch obwohl ich ein Linker bin, skeptisch bei der Begründung für die Teilzeit, wie ich es eben gerade vorgelesen habe aus dem Freitag-Artikel. Ich bin skeptisch bei Leuten, die sagen, sie machen das nur sozusagen aus Persönlichkeitsentfaltung. Ich finde, Teilzeit sollte ein Instrument sein, was man nutzt, wenn die Lebensumstände es nicht anders hergeben. Und ehrlich gesagt nicht aus Jux und Dollerei. Aber vielleicht bin ich damit schon ein Altersrechter. Who knows?
Also nochmal zurück zu dem Kernargument von Frau Konnemann, also der CDU-Mittelstandschefin, die das ja aufgebracht hat, die also sagte, wer Teilzeit freiwillig macht, obwohl er Vollzeit könnte, ist eine Art Trittbrettfahrer. So haben Sie das ja auch beschrieben. Das finde ich ehrlich gesagt, und ich bin kein Linker, sondern ich bin ein Liberaler, ein ziemlich schwieriges Argument. Weil das ja heißt, wer weniger einzahlt und trotzdem dann aus einer Krankenversicherung zum Beispiel die volle Leistung nimmt, wenn er denn krank wird, ist dann irgendwie anders zu betrachten als einer, der viel einzahlt, weil er halt auch mehr verdient. Das heißt, sie würden ja alle niedrigen Verdienste, auch die Vollzeitverdienste, in den Verdacht dieser Trittbrettfahrerei stellen. Und das finde ich dann schon ganz schön schwierig. Das ist dann wiederum so eine Art Verachtung der einfachen Arbeit, die mir sowieso schon seit langem auf den Zünder geht, die sich durch leider alle Parteien zieht.
Aber das ist überhaupt nicht in dem gewesen, was ich eben gesagt habe. Das wissen Sie auch. Das jetzt kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Hier geht es doch um was anderes. Hier geht es doch darum, pass auf, wir führen das Thema nochmal runter auf die Basis. Die Frage ist doch, Leute, die in Teilzeit arbeiten, machen die das, um den Kartoffeln beim Braunwerden zuzugucken? Also aus Spaß, weil sie lieber was anderes, weil die mehr Freizeit haben wollen? Das ist das Friedrich-Merz-Argument, ja? Die Work-Life-Balance ist hier ein bisschen ins Kippen geraten. Oder machen die das aus einem guten Grund, also aus einem guten, rational nachvollziehbaren Grund, wie, hey, ich muss meine Kinder erziehen und finde keinen Kindergartenplatz. Oder, hey, ich muss meine alte Mutter pflegen. Und ehrlich gesagt können wir uns keinen Menschen leisten, der zu uns nach Hause kommt und das macht und ein Pfleger heim, da will ich sie nicht hingeben, weil da sind die Zustände horrormäßig. Also, was sind die Gründe für Teilzeit?
Augstein, Sie gehen am Thema vorbei. Klar gibt es unterschiedliche Gründe für Teilzeit, also überhaupt erst in Teilzeit hineinzukommen oder von Vollzeit auf Teilzeit zu gehen, das ist doch ganz klar. Aber es gibt auch unterschiedliche Gründe, wenig Geld zu verdienen, weil man in der Schulbildung vielleicht eine falsche Entscheidung aus freien Stücken getroffen hat. Vielleicht, was machen wir denn mit Leuten, die sagen, oh, ich hatte nie Bock auf ein Studium, ich bin halt ungelernt und arbeite als Kellner. Das reicht ja auch. Müssen wir dem dann sagen, du bist Trittbrettfahrer, weil du hättest theoretisch deine Schulausbildung besser machen können und nicht abbrechen dürfen. Und jetzt gibt's aber Haue dafür, gesellschaftliche Haue dafür, dass du nur ungelernt bist oder dass du vergleichbar eben wie, du bist nur Teilzeit. Ich finde das ganz, ganz schwierig.
Aber gut, das Prinzip
das ist
muss
liberal.
Das Prinzip
das kennen
muss natürlich
Sie nicht, Augstein. Deshalb schlucken Sie jetzt so.
Nein, weil ich
das ein liberaler Ansatz ist.
Ich habe das Gefühl, dass Sie sozusagen mich jetzt aus so einem Spaß am Argumentieren irgendwie hinter die Fichte führen wollen. Es geht doch darum, dass Leute nach ihrem Vermögen, also nach ihrem Können, sozusagen sich an der Solidargemeinschaft beteiligen, lieber Kollege Blome.
Ja.
Und wenn jemand halt und dessen Vermögen und dessen Können nur dafür reicht, eben irgendwie 3,5 oder 2,5 oder 1,8 im Monat zu verdienen, dann ist das halt so. So, und das wollen wir jetzt auch nicht weiter hinterfragen.
Und dann brauchen wir brauchen nur noch eine Bundeskönnenkommission.
Ach, das ist doch BKK, jetzt blöd. Das ist blöd. Ich habe keine Lust mehr. Lorraine, so habe ich keine Lust mehr, mit ihm über das Thema zu reden. Irgendwas stimmt heute mit ihm nicht. Das ist irgendwie, sie haben eine destruktive Diskussionskultur gerade. Das ist doof.
Mallorca versaut dich.
Ja, der viele Rosé schwappt ihnen sozusagen schon aus den Augen. Unappetitliches Bild.
So, jetzt sagen Sie noch mal zwei Sätze, lieber Kollege Augstein. Sie haben sich ja präpariert. Ich merke das doch. Ich kann Sie doch lesen wie eine Statistik. Sie haben doch Zahlen mitgebracht, wer, warum, wie viel Teilzeit macht.
Ja, natürlich machen die meisten Leute, die Teilzeit machen, sind Frauen. Und die meisten Gründe sind natürlich Kindererziehung oder Altenpflege, weil es halt immer noch in Deutschland, was ja wirklich grotesk ist, im Jahr 2025 so ist, dass die Frauen im Prinzip zu Hause bleiben und die Männer dann arbeiten gehen. Ich weiß, in der jüngeren Generation ändert es sich ein bisschen. Es ändert sich ein bisschen im Jahr 2025, 26 oder was? Leute, seid ihr alle im Mittelalter stehen geblieben? Es ist grotesk, wie die Geschlechterrollen in diesem Land immer noch festgefügt sind. So, also Teilzeit ist vor allen Dingen Frauenarbeitszeit. Und dann hängt es natürlich auch mit dem Alter zusammen. Je älter die Leute sind, desto mehr haben sie schon gekauft in ihrem Leben, brauchen nicht mehr so viel Geld und wollen dann auch in Teilzeit gehen und so bla 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 bla. Es gibt tausend Gründe. Worauf ich nur hinaus will, ist, auch ich als irgendwie immer noch Linker finde, dass unser Sozialstaat eine Readjustierung braucht. Ich glaube, Riesenproblem der SPD ist, dass sie das irgendwie nicht einfach aussprechen will, weil sie Angst hat, dass ihr dann auch noch die letzten Wählerinnen davonlaufen. Ich glaube, es ist andersrum. Die Leute laufen der SPD davon, weil sie das Gefühl haben, dass die SPD etwas verteidigt, was so einfach erkennbar nicht mehr funktioniert.
Da bin ich völlig ihrer Meinung.
Und dieses Teilzeitthema gehört in den großen Topf. Wir brauchen eine Reform dieses Sozialstaats, den wir uns wahrscheinlich nicht mehr richtig leisten können, weil wir so viel Geld für die Ukraine und die Waffen gegen Russland ausgeben, zum Beispiel. Aber wir brauchen auch eine Reform des Sozialstaats, weil er teilweise widersinnig geworden ist und sich selber widerspricht. Und was ich der Wirtschaftsunion hier und diesen CDU-Leuten und den Mittelstandsleuten echt übel anrechne, ist, dass sie dieses Teilzeitthema im Grunde populistisch verwursten und irgendwie eigentlich versuchen, untern zu schreddern. So.
Also, Augstein, Sie haben recht. So wie die CDU-Mittelstandsunion das Ding angepackt hat, diskursiv in einer Debatte, wird es nicht da hinauslaufen, wo sie es gerne hin hätten. Aber an einem Punkt verbindet sich natürlich Teilzeitdebatte mit Sozialstaatsreform, die ja auf der Agenda ist. Die große Sozialstaatsreformkommission hat schon getagt und auch ihren Bericht abgeliefert. Darüber können wir sicherlich gleich reden, was das bedeutet. Aber das verbindende Element sind natürlich die vielen, vielen Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Beziehern von Bürgergeld, demnächst Grundsicherung, die aufstocken. Die also Teilzeit arbeiten, das reicht bei ihnen nicht zum Leben. Und dann stocken sie mit Hilfe von Bürgergeld auf, um quasi ihre Lebenshaltungskosten decken zu können. Und da kann man sich natürlich schon fragen, sind das alles Leute, die können nicht mehr als Teilzeit arbeiten und darum stocken sie zu Recht auf und das ist auch besser als gar nicht zu arbeiten? Oder sind dabei Leute, die sagen, naja, ein bisschen Arbeit ist ja okay und den Rest hole ich mir vom Staat, indem ich sage, ich möchte jetzt gerne aufstocken. Da wird es dann wirklich Trittbrettfahrerei oder zumindest kann es in den Bereich kommen. Und da müsste natürlich eine Sozialstaatsreform rangehen, die der SPD in der Tat extrem schwer fällt und den Begriff der Bedürftigkeit wieder ins Zentrum von Sozialstaat rücken. Denn das ist es nicht mehr. Bei ganz vielen Sozialleistungen gibt es gar keine Bedürftigkeitsprüfung mehr.
Nun hat ja die Arbeitsministerin Bärbel Baas erste Vorschläge für eine Reform des Sozialstaats vorgelegt, nachdem die Kommission, die man zu diesem Zweck eingerichtet hat, im vergangenen Herbst getagt und produziert hat. Unter anderem empfiehlt also Frau Baas jetzt die Zusammenlegung von Sozialleistungen, Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, vereinfachte Verwaltungsstruktur und so weiter und so weiter. Kindergeld soll automatisch nach der Geburt ausgezahlt werden. Also weniger Bürokratie und mehr Transparenz und so. Und
Augstein, wirklich nochmal, ich glaube, das reicht nicht hinten und nicht vorne, was da an Vereinfachung vorgestellt wird. Denn das IFO-Institut in München hat kürzlich mal herausgefunden, mit Hilfe einer KI, dass es 502 einzeln zu beantragende Sozialleistungen gibt. Über 100 davon zur Wiedereingliederung von bestimmten Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Mehrere einzelne davon zur Beantragung eines Warmwasserboilers, je nachdem, ob sie ein Auszubildender sind, in einer Wohngemeinschaft, in einer Bedarfsgemeinschaft leben oder anderweitig einen Wasserboiler brauchen. Das sind alles einzeln geregelte Fälle. Und das werfe ich dieser Kommission vor. Die hat natürlich gesagt, lass uns mal Wohngeld und Bürgergeld und andere große Sozialleistungen zu versuchen, in eine Behörde zu geben. Das heißt aber nicht, dass die in eine Sozialleistung gebracht werden, was ein unfassbarer Aufwand wäre. Also das wäre sehr schwierig. Und man hat nicht den Geist und die Haltung dieses Sozialstaates hinterfragt, der sich halt von einer sehr pauschalen Zumessung, du brauchst Hilfe, du kriegst Hilfe, und aber nicht lange und befristet und wir gucken genau, ob du das brauchst, hin zu so einer Einzelfallgerechtigkeit. Ah, wenn du jetzt noch diese Kleinigkeit anders hast als dein Nachbar, dann kriegst du auch eine anders zugemessene Sozialleistung.
Ja, aber der Grund dafür ist doch klar. Der Grund ist doch, dass sozusagen irgendwann mal irgendeiner ein Problem gefunden wurde, festgestellt wurde. Da hat man gesagt, ah, es gibt Leute, deren Boiler ist kaputt und die können sich das nicht leisten. Dann haben die kein warmes Wasser. Das funktioniert doch das Leben nicht im
das
Winter.
Ist doch klar.
Und so. Also kriegen die eine Unterstützung. Ja, pass auf. Dann kommt aber einer und sagt, ja, aber dieser Mensch, der hatte aber nicht nur den Boiler, der hatte daneben hatte er noch einen Fernwasseranschluss. So. Die Einzelfallgerechtigkeit ist doch das
genau.
Problem. Das Problem ist, dass immer über Jahre hinweg immer irgendeiner gesagt hat, aber da ist noch ein Problem aufgetaucht. Und hier ist doch noch eine Sondergruppe, die wurde nicht ausreichend berücksichtigt. Und stellt euch doch mal vor, es kommt zu dieser und jener Konstellation. Und für all das wurden Gesetze gemacht, weil man eben nicht gesagt hat, okay, es gibt irgendeine Behörde und da sitzen Leute, die haben sozusagen einen Verantwortungsspielraum, in dem sie das selber entscheiden. Weil dann würde man nämlich sagen, ja, aber das wird in Bayern, würde der gleiche Fall ganz anders entschieden als in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sozusagen würden die Leute nicht aushalten, weil sie es für ungerecht halten. Und übrigens wäre es das ja auch. Also das unlösbare Problem dieser Art von Politik, also das strukturell im Prinzip nicht lösbare Problem dieser Politik ist, eine jederzeit nachvollziehbare, quasi einklagbare Einzelfallgerechtigkeit herstellen zu wollen. Entweder oder aber es auszuhalten, dass es die eben nicht gibt. In diesem Konflikt steckt doch sozusagen dieser deutsche Sozialstaat drin. Und das, ehrlich gesagt, ist ja ein sympathischer Konflikt. Er spricht für diesen Sozialstaat. Ich glaube nur, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist komplett von gestern. Das funktioniert halt heute so nicht mehr.
Naja, Augstein, da sind wir ja beinahe einer Meinung. Die Leute finden sich in diesem Wirrwarr nicht mehr zurecht. Denn was immer wir jetzt von den 502 verschiedenen einzeln zu beantragenden Sozialleistungen in Deutschland so halten, man muss ja erstmal wissen, dass es sie gibt. Man muss ja erstmal wissen, dass es eine spezielle Zumessung für meinen Wasserboiler, wenn ich Azubi bin, wenn ich Auszubildender bin, gibt. Und das Problem ist, dass die, wie soll man sagen, Beantragung auch großer, wichtiger Sozialleistungen, die echt was Gutes tun, wie zum Beispiel der Kinderzuschlag, also ein erhöhtes Kindergeld in meinen Worten für Leute, die nicht viel Geld haben, nicht viel Einkommen haben. Da geht's wirklich um Kinder und deren Wohl und Wehe und das ist ja unsere Zukunft. Aber das ist so kompliziert, dass selbst die frühere grüne Familienministerin Paus sagte, naja, 20-30% der Leute, die darauf Anspruch haben, die kriegen das auch, weil die es schaffen, das zu beantragen, mit Hilfe eines Amtes oder allein. Aber die anderen, keine Ahnung, 20-70%, die schaffen das nicht. Das heißt, da entgeht denen, die einen Anspruch haben, etwas, weil der Sozialstaat so kompliziert geworden ist. Und all das attackiert, finde ich, diese Sozialstaatsreform nicht, weil es eben um eine Haltungsfrage geht, weil es um eine Frage geht, wie einfach machen wir es auch auf die Gefahr hin, dass es ein klein bisschen ungerecht wird.
Aber ganz kurz.
In der Vermessung zwischen Fall A und Fall B.
Aber könnte es sein, dass Friedrich Merz, der ja diese Reformvorschläge jetzt von Frau Baas also sehr gelobt hat, ja, der CDU-Kanzler lobt seine SPD-Arbeitsministerin, dass sie da also tolle Ideen hat zur Reform des Sozialstaats. Kann es sein, dass er nicht bemerkt hat oder nicht ihm klar ist, dass das, was Sie da gerade gesagt haben und beschrieben haben, zu einem echten Problem führen könnte? Das könnte doch sein, dass wenn die Leute wenn das alles so vereinfacht wird und digitalisiert wird und plötzlich so transparent ist und so glasklar ist, dass dann viel, viel mehr Leute staatliche Leistungen beantragen, weil sie plötzlich wissen, dass es geht und weil es viel leichter ist und dass dann der Sozialstaat noch viel teurer wird, als es
absolut
schon ist?
Absolut, das ist ja das Paradoxe dieses Sozialstaates. Das ist Kafka. Natürlich. In dem Augenblick, wo es einfacher wird, das zu beantragen, wenn mehr Leute durchschauen, dass sie einen Anspruch haben, und den haben sie ja gesetzlich zugemessen bekommen, das ist ja nicht etwas, was sie sich greifen, sondern das gehört ihnen bereits, dieser Anspruch.
Nein, es ist natürlich nicht Kafka, es ist Anti-Kafka. Kafka wäre ja zu sagen, dieses Kindergeld war nur für dich da, aber du wirst es nie bekommen und jetzt wird es abgestellt und deine Kinder sind schon groß. Was wir haben, ist Anti-Kafka sozusagen.
Nein, derzeit ist es Kafka, weil ich trete vor den Sozialstaat und sage, habe ich eine Anspruch? Und der Sozialstaat antwortet nicht. Das heißt, er sagt, komm in 3 Jahren wieder, dann können wir nochmal drüber reden. Dann kommen Sie in 3 Jahren wieder. Am besten warten Sie 3 Jahre lang bei Kafka auf einer Bank vor der Tür. Da ist Ihr Kind aber schon groß oder verhungert. Also nochmal zurück. Stopp. Sie haben ja recht. Das kann zu einer Explosion der Ausgaben führen. Übrigens noch einmal, die Ministerin Paus, die ansonsten wirklich ein totaler Reinfall war, da war sie echt lustig und sagte, wenn meine Reform damals auch so eine Art bündelnde, vereinfachende Reform nur der Kindersicherung, also der Kinderversorgung mit Sozialleistung. Wenn das kommt, dann wird es gleich mal 1 bis 2 Milliarden teurer und zwar nicht wegen des Verwaltungsaufwands, sondern wegen den schieren Ausgaben. Das stimmt schon. Aber das ist der zweite Punkt, den man dieser Sozialstaatsreform vorwerfen muss, wenn sie denn so kommt, wie da jetzt skizziert. Über Kürzungen wird gar nicht mehr geredet. Das heißt, die Kosten werden tatsächlich durch die Vereinfachung mutmaßlich steigen. Dann müsste man ja irgendwann mal anfangen, darüber zu reden. Ist es jetzt nicht ein bisschen viel Geld für den Sozialstaat? Aber da ist die SPD vor. Warum? Weil sie sagt, wer an diesen Sozialstaat geht, so wie er ist, der versündigt sich an der Demokratie. Das Einzige, was zwischen Deutschland und dem Faschismus noch steht, ist der deutsche Sozialstaat.
Ah.
Damit haben die das in einer Form tabu und sakrosankt erklärt, dass sie nicht mehr dran gehen können, außer mit der kleinen Feinraspelhobel oder aber eben ein bisschen Digitalisierung zur Vereinfachung.
Sehr gut, damit haben Sie doch schon das Stichwort gegeben, denn ich fand jetzt diese erste Hälfte unseres 150. Podcasts irgendwie so ganz fast erholsam für mich, weil es ein bisschen wie so eine Diskussion aus den 80er Jahren der alten Bundesrepublik Deutschland ist, irgendwie so, wie man den Sozialstaat besser oder gerechter oder effizienter ausgestalten kann. Also eine Diskussion aus einer Zeit oder aus einem Land, in dem noch alles in Ordnung war. Jetzt haben Sie das Stichwort Faschismus.
Hockstein. Ganz kurzen Einwurf noch, aber der meinetwegen sogar zu Ihrem Thema führt, aber der wirklich, wirklich wichtig ist, der auch mir echt total wichtig ist. Dieser Bundeskanzler, von dem Sie eben gesagt haben, er hat seine Arbeitsministerin gelobt, ist angetreten mit dem Satz, links ist vorbei. Er ist angetreten mit dem Satz, es gibt keine linke Mehrheit mehr in diesem Land, linke Politik ist vorbei. Wenn diese Sozialstaatsreform so kommt, wie sie sich jetzt abzeichnet, dann ist das eine Verwaltungsreform, okay, fair enough, interessant genug. Aber es ist eben nicht das Ende von linker Politik. Und was ist die zentrale, bösartige Erzählung der AfD? Die sagen, ihr könnt CDU wählen, so lange wie ihr wollt. Ihr kriegt ja doch vielleicht sogar einen CDU-Kanzler, aber auf jeden Fall immer noch weiter linke Politik. Ihr kriegt linke Politik, obwohl ihr CDU wählt, wählt AfD. Das ist das Narrativ, das ist der Kern der Erzählung der AfD beim Versuch, die CDU kaputt zu machen. Und darum braucht es eine andere als eine linke Politik. Diese Sozialstaatsreform ist links, immer noch. Und das wird ganz, ganz schwer ins Kontor des Bundeskanzlers schlagen. Zumindest bei jenen Milieus, die jetzt so schwanken, ob sie CDU weiter wählen sollen oder vielleicht doch jetzt mal AfD.
Gut, aber dann.
Das ist von zentraler Bedeutung, welche Farbe, wenn man so welche Haltung, welche Anmutung diese Sozialstaatsreform bekommt. Es ist zentral für die Frage, ob die AfD weiter ins Milieu der CDU vordringen kann oder nicht.
Ja, dann ist mein Versuch, das Thema zu wechseln, offensichtlich gescheitert, denn jetzt haben Sie ja nochmal sehr, sehr viel und auch sehr, sehr lange geredet. Und dann entschließe ich mich jetzt einfach darauf, nochmal einzugehen, was Sie jetzt gesagt haben. Und das andere Thema, der Faschismus in Amerika, das machen wir dann vielleicht ein andermal. Jetzt sagen Sie, linke Politik müsse in Deutschland enden, damit, ja, weiß ich auch nicht, die CDU ihre Wahlversprechen erfüllen kann, die AfD nicht sagen kann, dass ja linke Politik weitergemacht wird. Da wird es natürlich dann lustig, denn Deutschland ist ja ein sozialer Staat. Das steht ja, glaube ich, sogar im Grundgesetz drin. Wir können also uns nur in einem ganz bestimmten Maße von linker Politik verabschieden, wenn wir im Kern dessen bleiben wollen, was sozusagen diese Bundesrepublik Deutschland sowohl in der alten Version als auch in der wiedervereinigten Version ausmacht in ihrem Wesen, nämlich ein Sozialstaat zu sein. Wenn Sie das schon für links halten, also wenn Sie da dem Weidel, auf die Weidel-Leim-Route sozusagen reinfallen und schon das für links zu halten, dass wir überhaupt ein Sozialstaat sind, dann kann ich nur sagen, Hallöchen, ein Glück, dass wir Friedrich Merz haben, ein Glück, dass wir den haben, denn er ist ein in den 80er Jahren sozialisierter, also auch im, was sein Wertesystem und so angeht, Westdeutscher, der natürlich diesen Sozialstaat auch als CDU-Politiker, ja, à la Bonheur, quasi in seinen Genen hat. Also wenn er, wie weit soll er sich denn davon verabschieden, damit Sie zufrieden sind, lieber Kollege Blome?
Augstein, Menno. Ich bestreite doch nicht, dass Deutschland ein Sozialstaat ist und bleiben sollte. Lächerlich, das habe ich mitnichten bestritten. Die Frage ist nur, welchen Sozialstaat? Diesen, den wir haben, der sehr, sehr teuer ist, insgesamt gehen 1,3 Billionen Euro in das sogenannte Sozialbudget. Und der noch dazu nicht besonders gerecht ist, weil er die Schwächsten oftmals auf der Strecke lässt, weil er so kompliziert geworden ist, der also auch noch unfassbar wahrscheinlich 25 Milliarden Euro alleine.
Da war ich doch am Anfang schon. Also Sie haben gesagt, das ist immer noch links.
Sozialstaat.
Sie sagen, das sei immer noch links. Das müssten Sie jetzt mal begründen, ja. was an deutschen Sozialstaat, wenn er jetzt reformiert wird, dann immer noch zu links sei. Das checke ich nicht.
Dass an zu vielen Stellen des Sozialstaates Bedürftigkeit der Empfänger gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass an vielen Stellen des Sozialstaates zum Beispiel so unterschiedlich motivierende Anreize gesetzt werden, dass die Leute echt nicht mehr genau wissen sollen, soll ich jetzt arbeiten gehen, soll ich noch ein bisschen mehr arbeiten gehen oder nimmt mir dann der Sozialstaat an anderer Stelle eine Transferleistung entsprechend weg, sodass sich mehr Arbeit für mich gar nicht lohnt? Mit welcher Haltung tritt der Staat dem Bedürftigen gegenüber? Die SPD wollte, linke Politik, dass es Augenhöhe sei, dass es der Staat eine Bringschuld habe der Sozialleistung in Richtung des Empfängers, anstatt wie früher, zum Beispiel zu Gerhard Schröders Zeiten, der auch bei der SPD war, dass es eine Hohlschuld des Bedürftigen ist, sich die Sozialleistung zu holen. Also das macht dann ja schon in der Haltung, wenn man so will, in der Atmosphäre zwischen beiden Stellen, dem Staat, der Behörde und dem Antragsteller, ja schon einen eklatanten Unterschied. Und all das summiert sich im Laufe der Jahre in der Abwicklung der Agenda 2010 zu einer linken Sozialstaatspolitik, völlig unabhängig davon, ob es die SPD gemacht hat oder die CSU gemacht hätte oder die Grünen auch dabei waren. Das ist mir vollkommen Hupe. Das ist keine parteipolitische Frage. Es geht darum, den Sozialstaat wieder so zu trimmen, wie er mal war. Und das wäre ein Bruch mit der 20 Jahre lang, 15 Jahre lang währenden linken Politik des Sozialstaats.
Ich fand es eigentlich ganz gut, dass Augstein nochmal Amerika und den Faschismus einbringen wollte. Also wollt ihr nicht vielleicht doch nochmal darüber sprechen, bevor wir uns jetzt hier beim Sozialstaat verzetteln?
Ja, ich bin unbedingt dafür. Vielen Dank, Lorien, für deine Hilfe und Unterstützung. Denn ich habe dann den Kollegen Blome einfach eine ganz kurze Frage, die kann er bestimmt beantworten. Ist es eigentlich vorstellbar, dass der amerikanische Botschafter einbestellt wird ins Auswärtige Amt und man ihm dann sagt, wir beobachten mit Sorge, Menschen in Amerika unterdrückt werden, wenn sie ihre demokratischen Demonstrationsrechte wahrnehmen, mit Tränengas und ich weiß nicht, körperlicher Gewalt bis zu dem Punkt, dass sie einfach quasi auf offener Straße erschossen werden. Warum bestellen wir den amerikanischen Botschafter nicht ein? Also nicht wir und Sie, aber das Auswärtige Amt.
Augstein, es gibt keinen amerikanischen Botschafter. Ich glaube, es gibt nur einen Geschäftsträger, weil Donald Trump offenkundig ganz, ganz viele andere Dinge zu tun hat, außer einen Botschafter für Deutschland zu berufen. Oder ist das bereits geschehen? Dann wäre es an mir vorbeigegangen. Gebe ich zu, Scherz beiseite. Ich glaube, das ist möglich, in dem Maße, wie der Bundeskanzler selber, Außenminister, schon gesagt haben, hui, das sehen Sie mit Sorge, wie das da eskaliert oder zumindest eine Zeit lang eskaliert ist in Minneapolis, gipfelnd in der Tötung, wenn es nicht ein Mord war, dieses Demonstranten durch, keine Ahnung, eine halbe Brigade, 8 Leute von dieser Ausländerpolizei, muss man ja sagen, ICE. Also ich glaube, wir werden uns in der Tat Dinge überlegen müssen, mit denen wir dann notfalls auch aus dem Stand reagieren könnten, wenn die Amerikaner jenseits aller Zollpolitik endgültig anfangen durchzudrehen, beziehungsweise Donald Trump anfängt durchzudrehen.
Aber ganz kurz, aber das ist doch der Kern des Problems. Und ich meine das jetzt, wenn man diese Frage stellt mit dem Botschafter, denken natürlich alle Leute sofort, hey, was soll das denn? Das ist ja nicht der Iran. Aber die Frage ist, wann ist denn für uns sozusagen Amerika der Iran? Im Iran sind Tausende von Leuten erschossen worden oder ums Leben gekommen, jetzt bei diesen Demonstrationen. Und ich will das wirklich jetzt nicht sarkastisch und polemisch machen. Ich frage mich nur sozusagen, wie viele Leute müssen erschossen werden, damit man sagt, dem können wir nicht einfach so beiwohnen und zugucken, ohne uns irgendwie dazu zu verhalten. Weil der iranische Botschafter wurde ja einbestellt, ja, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern wurden die jeweiligen Botschafter einbestellt, um ihnen zu sagen, dass man das mit Sorge beobachtet, dass sie aufhören sollen, ihre Leute zu unterdrücken und zu erschießen, dass es so nicht geht. Das ist ja ein normaler Vorgang sozusagen in der Diplomatie, aber es zeigt sozusagen eine gewisse Eskalation im diplomatischen Miteinander. Dass die deutsche Botschaft an Amerikaner, also das Auswärtige Amt einen amerikanischen Botschafter einbestellt. Sie haben übrigens recht, ich habe gerade geguckt, das ist ein Geschäftsträger nur. Herr Melzer macht das seit Juli 24 immerhin schon. Das ist ja fast nicht vorstellbar. Obwohl in Amerika Leute einfach auf offener Straße erschossen werden, ja, und nachher dann sich rausstellt, man kann nicht mal irgendeine Art von staatsanwaltschaftlicher Untersuchung machen, weil die Regierungsbehörden das verhindern und vereiteln. Ich meine, wie weit muss es denn noch kommen? Reicht das immer noch nicht?
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Augstein. Die USA bzw. die US-Regierung mit der iranischen Mullah-Führung gleichzusetzen auf diesem Weg, führt doch nirgendwo hin. Erstens ist es nicht gleich.
Zu vergleichen.
Es ist natürlich schon.
Vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen.
Naja.
Das ist ganz, ganz kurz. Machen die Leute, nein, den Fehler machen alle, nein, ganz kurz, das ist mir wichtig. Den Fehler machen in Diskussionen Leute immer, immer wieder. Vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen.
Ja. Aber Augstein, wenn Sie sich an Ihre eigenen Worte erinnern, Sie Glühbirnchen im Dunkel meines Nichtswissens, dann haben Sie soeben gesagt, warum wird der eine einbestellt und der andere nicht? Was muss denn noch passieren, damit auch der Amerikaner einbestellt wird? Genau. Das kann ich Ihnen sagen. Zum Beispiel müsste die Revolutionsgarde von Herrn Trump, die es noch nicht gibt, aber vielleicht gibt es die ja eines Tages, sich auf ein Dach stellen, einer 10.000, 20.000, vielleicht sogar 100.000 Menschendemonstrationen zuschauen und dann mit Maschinengewehren da reinschießen. Das hat sich die iranische Führung geleistet und davon, muss man sagen, ist die amerikanische weit, weit entfernt. Also wenn Sie es jetzt wirklich vergleichen wollen, dann gibt es schon noch erhebliche Unterschiede, die vielleicht rechtfertigen, dass der eine einbestellt wird und der andere nicht. Darum geht es doch gar nicht. Wir müssen doch mit Blick auf die USA ein eigenes, völlig unabhängig von allen anderen Verhältnissen, zu anderen Ländern neues Auskommen suchen. Und da frage ich mich in der Tat, was kann die Bundesregierung machen? Was sollte sie machen? Brauchen wir einen WM-Boykott? Haben wir auch schon mal kurz gestreift, um Donald Trump da zu treffen, wo es ihm wehtut, bei seiner Glamour- und Showsucht? Oder was haben wir eigentlich im Köcher, jenseits von irgendwelcher europäischen Handelspolitik, als Deutsche, als Deutschland zu sagen, wir müssen jetzt mal hier ein Stoppschild setzen.
Ja, ich meine, Sie haben es ja eben gesagt, Blome, WM-Boykott. Also ich bin natürlich dafür, das zu tun. Ich finde, Deutschland sollte das notfalls auch unilateral, also auch alleine machen. Weil wollen Sie denn in so einem Land ein fröhliches Fußballfest feiern? Groteskerweise, Sie wissen ja, es ist ja nicht nur ein USA-WM, es ist ja sozusagen eine Amerika-WM. Da finden ja auch Spiele in Kanada und in Mexiko statt. Das heißt, also in Ländern, denen Donald Trump auch quasi den Krieg schon sozusagen, er war kurz davor, denen auch schon den Krieg zu erklären, beziehungsweise zu sagen, er werde sie annektieren. Wir erinnern uns, Kanada bereits mit amerikanischer Flagge gezeigt auf so Trump-Memes. Also, ich finde, in so einem Land will man kein fröhliches Fußballfest feiern. Und wenn man überhaupt jemals irgendwo boykottiert hat, dann müsste man natürlich diese WM boykottieren. Das ist absolut meine Meinung, ja.
Ich würde es zumindest begrüßen, wenn darüber ernsthaft nachgedacht würde, um sich das hinzulegen. mindestens mal hinzulegen als eine Option, auch gut sichtbare Option für die Gegenseite. So, all options are on the table, sagt doch Donald Trump selber immer, wenn es um irgendwelche anderen Länder geht, die er mit klugem oder nicht so klugem Druck überziehen möchte. Nun ist es aber auch so, dass Amerika eben nicht so ein monolithischer Block ist wie der Iran in seiner Führung oder Russland oder ich weiß nicht was, und der auch keine so geknebelte oder völlig desinteressiert besoffene Bevölkerung hat, wie der Iran geknebelt oder desinteressiert besoffen in Russland. In den USA gibt es eine Gegenbewegung, das schlägt sich in allen Umfragen nieder, und die kann offenkundig sich zumindest so vermitteln, politisch wie gesellschaftlich, dass Donald Trump in Minneapolis ja beigedreht hat. Und Gestapo Greg, also diesen Border Patrol Chef, der da immer durch die Gegend läuft, als hätte er sich im Jahrhundert geirrt, abgezogen hat oder abziehen wird, dass er nun doch eine Untersuchung zulässt, obwohl sein Vizepräsident gesagt hat, nein, wer da so einen Demonstranten erschießt oder auch eine dreifache Mutter in einem Auto erschießt, der genießt absolute Immunity, also absolute Immunität. Davon rückt Trump zumindest für den Moment weg. Also er deeskaliert plötzlich.
$800,000 ist im Internet gesammelt worden für den Schützen, der die Frau, der Frau dreimal ins Gesicht geschossen hat. $800,000 im Internet zur Unterstützung dieses Mannes in Amerika, was natürlich auch ein tolles Incentive ist für andere ICE-Beamte, dass sie künftig, wenn sie jemanden erschießen, vielleicht dann noch mehr Geld bekommen aus dem Trump-Lager. Naja, ich meine, verstehen Sie, weil Sie sagen, die Rohheit irgendwie so der Russen, ja, also ich habe mehr Sympathie nämlich ehrlich gesagt mit den Iranern, weil die sozusagen ja wirklich unterdrückt und niedergeknüppelt werden. In der Tat, die Rohheit und die Gleichgültigkeit der Russen finde ich auch beschämend und erschreckend, soweit wir davon mitbekommen. Aber ehrlich gesagt, in Amerika ist die Hälfte der Leute eben genauso roh und gleichgültig und ehrlich gesagt und bestialisch und pervertiert. Das ist schon wahnsinnig. Und das ist die Hälfte von einem sehr, 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 sehr großen Land. Und es ist eine komische Idee zu sagen, ja, die eine Hälfte, die sind alle irre Faschisten, aber wir tun so, als gäbe es nur die andere Hälfte. Ist das ein richtiger Weg des Umgangs? Mir reicht das irgendwie nicht.
Ja, lieber Sportsfreund Augstein, stimmt ja. Das macht es ja so schwer im Umgang, meinetwegen noch einmal, mit diesem WM-Boykott. Also zum einen würde man Mexikaner, Kanadier bestrafen, obwohl die nun wirklich nichts Schlimmes getan haben. Zum anderen würde man die, wenn man so will, gute Hälfte, und sie ist, glaube ich, im Moment ein bisschen größer als nur die Hälfte, der Menschen in den USA in Anführung bestrafen, wenn man ihr Land in dieser auf diese Art und Weise versuchen würde, zu isolieren oder zu demütigen. Und wenn man ganz ehrlich ist, weiß man ja sowieso nie, was Donald Trump macht. Also entweder er ist nett und deeskaliert, wie gerade, oder aber, und dann stehen die Jungs schon auf dem Spielfeld und wollen gerade ankicken, dann beschließt er wieder irgendeinen Wahnsinn. Und dann könnte man ja auch nicht sagen, so jetzt, okay, jetzt haben wir es begriffen, jetzt gehen wir doch Boykott machen und gehen wieder runter vom Feld in die Kabine ohne Duschen und so weiter. Also ja, vielleicht ist es einfach technisch bei so einem völlig unberechenbaren Menschen schwierig, eine etwas längerfristig wirkende Entscheidung zu fällen.
Ja, man kann ihn nicht mal boykottieren. Das ist eigentlich auch wiederum ganz lustig. Eben auch, das ist auch die Madman-Theorie sozusagen.
Ja, und er ist natürlich in der Disziplin der Rückzieher, um nicht zu sagen Fallrückzieher, ein echter Profi.
Ich meine, Trump macht die Schwalbe?
Neben all den Kerzen im eigenen Strafraum?
Sie haben doch diese WM-Kolumne geschrieben bei Spiegel Online, wo Sie versucht haben, also zu tun, als wären Sie für einen WM-Boykott. Muss ich jetzt kurz zum Ende hier unserer kleinen 150. Sendung nochmal sagen. Ich lese ja Ihre Texte immer und den fand ich so ein bisschen wirr, weil ich jetzt nicht wusste, sind Sie jetzt eigentlich für den Boykott oder schreiben Sie im Grunde eigentlich nur, dass dieser Boykott total lächerlich wäre. Vor allen Dingen hat man im Text aber angemerkt, dass Sie versucht haben, mal einen Artikel zu schreiben mit ganz, ganz vielen Fußballmetaphern. Es war irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, es war ein bisschen kindisch, oder?
Ich war links, Augstein. Als ich jung war, war ich links. Und zwar links außen in der D- und C-Jugend des TUS 1920 Oberwinter. Und dann habe ich mich eines anderen besonnen. Ich sag's nur. 150 Folgen. Darauf ein Dijada.
Auf die nächsten 150 Folgen. Bis nächste Woche. Danke und tschüss, Blume.
Tschüss, tschüss.
Tschüss, Presslufthammer und tschüss, Augsteins Vogel.
Tschüss.